Die reichsten 10% in Deutschland besitzen 67% des gesamten Vermögens. Das heißt, es bleibt ein Drittel des Vermögens für 90%. Naja, da frage ich mich, wo es Maß und Mitte ist. Und es wird eigentlich noch schlimmer. 10% besitzen 67%, die folgenden 40% besitzen eigentlich genau dieses eine Drittel. Und 50% in unserer Gesellschaft, das ist die Hälfte, und das reicht ja in die Mitte rein, hat nahezu null. Null. Also da halten sich Verschuldung und kleine Vermögenswerte die Waage. Das heißt, die Hälfte in dieser Gesellschaft, wenn da der Kühlschrank kaputt geht, irgendwas kaputt geht, können sich eigentlich nichts Neues leisten, außer sie verschulden sich. Das ist die Situation in Deutschland, und die ist übrigens schlechter als in fast allen anderen europäischen Ländern. Das ist krass. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört, oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute Folge 58 zum Thema Ungleichheit mit dem Titel Ohne Maß und Mitte. Man könnte auch von der maßlosen Mitte sprechen. Warum? Dazu kommen wir gleich. Vorweg haben wir noch zweimal das Thema Überleben. Und wir fangen an ausgerechnet mit den Europameisterschaften. Das Thema ist für viele zwar schon abgehakt, auch wenn natürlich das große Finale noch aussteht. Aber ja, hier kommt es natürlich unter einem anderen Fokus zum Tragen, und zwar die schallende Schelle. Ja, wofür? Nein, nicht für das Handspiel, was ja unglaublich viele Gemüter erhitzt hat. Nicht nur an dem Abend, sondern 300.000 Menschen haben jetzt schon eine Petition unterschrieben, dass das Spiel wiederholt werden soll. Wahnsinn, wofür sich Menschen dann doch empören, und zwar nicht nur im Augenblick, sondern dann sogar, ja, politisch und mittelfristig. Aber darum geht's auch nicht, sondern es geht um Berlin, oder die schallende Schelle bekommt Berlin, genauer gesagt die Regierung in Berlin von SPD und CDU. Wofür? Ja, ein Thema, was eben fast keiner mitbekommen hat. Zwar hat die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel was dazu gesagt, und der Freitag, immerhin ein Medium, titelte vom Bolzplatz ins Menschenblut. Vielleicht dämmert es jetzt ein paar Leuten, aber ich glaube, wie gesagt, die wenigsten haben es mitbekommen. In Berlin wurde die Fanmeile mit 24.000 Quadratmeter Kunstrasen bestückt. Ja, super geile Idee. Hat der Stadt, die ja so unglaublich reich ist, auch nur 1,2 Millionen gekostet. Kriegt sie natürlich nicht wieder von der UEFA oder sonst was, weil die ganzen Kosten, die müssen die Städte selbst tragen. Die Gewinne gehen zwar zur UEFA, aber die Kosten bleiben bei den Kommunen. Ja, also erstmal überhaupt eine sinnfreie Ausgabe, das kommt das erste Mal da drauf an. Aber vor allen Dingen geht's mir und natürlich jetzt hier Lobbyland und Überleben darum, dass dieser Kunstrasen mit diesem, aus diesem Plastikzeugs gefertigt wird, mit dem Plastikgranulat, was zwar bis 2031 verboten wird von, oder verboten ist von der EU. Schön, dass man da wieder so eine 8 Jahre lange Übergangszeit gemacht hat. Wofür eigentlich? Aber ja, Berlin meinte, sie lassen sich nicht lumpen und bestücken die ganze Fanmeile damit. Und pusten damit ganz viel Plastik in die Welt und natürlich auch in die Atmosphäre, weil es natürlich einen riesigen Abrieb gibt. Weil da ja nicht nur 22 Leute dann drauf bolzen ab und zu, sondern da ja jetzt in Windeseile Zehntausende von Menschen drüber spazieren, sich aufregen, sich freuen. Ja, und ich frage mich natürlich erstens, gab oder gibt es da noch eine Spende der Plastikindustrie oder eines Kunstrasenherstellers für einen der beiden Parteien? Wäre ja so üblich in Berlin. Aber natürlich vor allen Dingen, was soll dieser Mist? Ich war jetzt schon mehrfach auf den Fanmeilen in Deutschland, auch in Berlin, bei diversen Europa- und Weltmeisterschaften, auch bei der eigenen Weltmeisterschaft. Und da die Stimmung hängt jetzt nicht von so einem Kunstrasenplatz ab, sondern das hat immer auch ohne Kunstrasen funktioniert. Aber hier, wie gesagt, dieser Rasen wird schnell abgerieben. Schon jetzt gibt es da genug Berichte drüber, wie sich das dann an der Kleidung verfängt, wie auch neben der Fanmeile überall schon von diesem Kunstrasen Reste zu sehen sind und sich dann schnell in Mikroplastik und dann irgendwann auch in Nanoplastik verwandelt, was wir dann überall in den Grünanlagen in Berlin, auf den Straßen, in den Kleidungen und irgendwann auch in den Lebensmitteln haben. Also dieser Einsatz ist völlig sinnfrei und auch gefährlich und ätzend. Also mehr Ignoranz gibt es kaum, vor allen Dingen, wo man ja immer wieder betont hat, das wären die nachhaltigsten Europameisterschaften überhaupt. Ich lache mich tot. Also das kann es wirklich nicht sein. Und da fragt sich natürlich jeder, der irgendwo mal einen Plastikbecher, ein Plastikbehältnis einspart, warum er das denn machen soll, wenn so eine Stadt wie Berlin, die kein Geld hat, extra Geld dafür ausgibt, dass wir noch mehr Plastik in unserer Landschaft haben. Ja, also das auf jeden Fall die schallende Schelle wert. Schreibt doch bitte an eure Regierung, an die Senatorinnen, Senatoren, schickt ihnen vielleicht ein Stück Rasen oder ein bisschen Plastik, was sie dann gerne zu sich nehmen dürfen. Also das war mehr als ein grobes Handspiel und ich finde, es müsste Konsequenzen haben. Ja, das zweite Thema zum Bereich Überleben widmet sich nochmal dem Thema Lobbyismus und Wissenschaft. Das haben wir in der letzten Sendung, gerne nachhören, eingehend diskutiert. Also wie dann auch wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftliche Studien verdreht werden können, Wahrheiten verdreht werden können oder Wahrheiten ausgelassen werden und dann Wissenschaft sozusagen benutzt wird, auch im Wissenschaftsjournalismus, um ja einen Aspekt zu beleuchten und andere dafür wegzulassen und damit auch schön zu reden, grün zu färben. Genau, das könnt ihr euch gerne nochmal, wie gesagt, anhören. Das ist jetzt sehr verwandt, das Thema, was ich dir nochmal ansprechen wollte. Ich schreibe ja gerade an meinem neuen Buch und da geht es in einem Bereich nochmal darum, wie die Lobby, also vor allen Dingen die Profitlobby, einfach mittlerweile oder schon länger ganz andere Mechanismen benutzt, sich viel stärker ausdifferenziert, eben nicht nur Politiker, Medien beeinflusst in erster Linie, sondern sich dann eben zum Beispiel auch auf Wissenschaft konzentriert und vor allen Dingen auch versucht, Verwirrung zu stiften, damit man sozusagen genau diese Halbwahrheiten immer nehmen kann. Und da habe ich ein interessantes Beispiel, genau wie das so funktioniert, anhand des Bienensterbens. Das ist ja in aller Munde oder zumindest das ist schon ein Thema, was immer wieder auch öffentlich ist und auch die Gemüter bewegt und wo es ja auch Bürgerbegehren zum Beispiel in Bayern zu gab, auch sogar mal erfolgreiches. Ja, und wo lange klar war, dass Glyphosat, Pestizide, Insektizide im Endeffekt da der Hauptkiller sind, also dazu beitragen, dass dieses Bienensterben sich da vergrößert hat. Jetzt muss man dazu sagen, schon mal als kleine Einschränkung, das hat viele Gemüter erregt, weil die Biene, das ist ja immer so die fleißige Biene, das ist so ein Insekt, was wir irgendwie gerne mögen und vor allen Dingen, wo es natürlich um die Honigbiene geht, weil wir den Honig gerne haben wollen, weil es natürlich viele Imker gibt und so weiter. Deswegen hat man sich da ein bisschen drauf konzentriert. Bei den anderen Insekten ist uns das ja immer ein bisschen egal, also ist schon mal eine Einschränkung, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Also da hatte dann auf einmal die Lobby ein bisschen Angst, weil Pestizide, Glyphosat, Insektizide, die wollen wir nicht vom Markt nehmen. Da verdienen wir doch eine Menge Geld mit. So, und wenn die jetzt eingeschränkt wären, das wollen wir nicht. Also was hat man gemacht? Man hat eine andere Studie in Auftrag gegeben oder wahrscheinlich man hat einige Studien in Auftrag gegeben, um so ein bisschen zu schauen, ob es nicht auch noch andere Gründe für dieses Bienensterben gibt. Also natürlich ist das auch wissenschaftlich. Ne? Es ist ja nicht so, dass man das nicht machen darf und machen kann. Und man hat dann auch einen Grund gefunden, und zwar die Varroa-Milbe. Und tatsächlich, die Biene ist von dieser Varroa-Milbe befallen. Allerdings interessant, was man aus dieser Studie gemacht hat. Man versucht dann sozusagen aus dieser Studie herauszumachen, dass die Varroa-Milbe der Hauptverursacher ist. Und damit natürlich die anderen Gründe, die es gibt, zu verharmlosen oder komplett aus der Diskussion zu bringen oder es dazu hinzubringen, ja, es gibt verschiedene Gründe. Letztendlich, also warum sollen wir dann irgendwie was machen? Es gibt eh verschiedene Gründe. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel Insektizide vermeiden, stirbt die Biene immer noch. Und das ist eben eine ganz falsche Schlussfolgerung. Und da sind wir bei diesen Halbwahrheiten, die genutzt werden und bei diesen Studien, die in eine falsche Richtung sich wenden. Schlimm dann wieder das Zusammenspiel mit der Öffentlichkeit, mit den Medien, die nämlich diese Studie unglaublich groß aufgebracht haben und viel mehr darüber berichtet haben als über Pestizide und andere Gründe und auch nur noch diese Milbe erwähnt haben. Aber es wird nicht darüber gesprochen, welche Wechselwirkung gibt es zum Beispiel. Verstärkt die Milbe das oder besser gesagt, wäre die Milbe alleine gar kein Auslöser für Bienensterben, sondern sozusagen bei gesunden Bienen würde das dann trotzdem alles gut gehen und erst durch die Insektizide und die Pestizide stirbt dann die Biene. Also eine ähnliche Diskussion ja wie bei Borkenkäfern. Borkenkäfer kommen natürlich vor. Ja, natürlich schaden sie Bäumen, aber wenn sie gesund sind, diese Bäume, und wenn ein Wald gesund ist, gibt es da zwar Schäden, aber im Endeffekt regeneriert sich das auch alles wieder und ist vielleicht sogar notwendig. Genau diese Frage wird nicht aufgeworfen, sondern es geht jetzt eigentlich nur noch um diese Milbe. Und ich habe auch keinen Journalisten gefunden, der mal einen Bezug herstellt. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage, auch bei Lobbyland, wir bestellen die Bezüge her zur Politik, die meistens eben nicht hergestellt sind. Weil wer hat denn diese Studien mit Auftrag gegeben? Es wurde immer so getan, als wenn das so klare wissenschaftliche Studien wären und die müsste man natürlich irgendwie ernst nehmen. Ja, ernst nehmen muss man sie. Ja, und da habe ich mal geguckt. Diese Studien in Auftrag gegeben hat die Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft. Das hört sich ja total nett an, aber auch schon dieser Name ist eine Täuschung. Das ist, mittlerweile heißen die ein bisschen anders. Es ist ein Verein von landwirtschaftlichen Verbänden und Betrieben mit einem Bezug zur Tier- und Pflanzenzucht und jetzt kommt's und der agrochemischen Industrie. Mit dabei zum Beispiel BASF, die von Insektiziden und Pflanzenschutzmitteln doch leben. Ja, und schon haben wir da einen ganz anderen Zungenschlag, wenn wir uns das anschauen. Und Präsident des Forums ist praktischerweise auch der Präsident des Bauernverbandes. Also ein ganz klares Lobbyinteresse und natürlich, wenn Studien in Auftrag gegeben werden mit einem klaren Lobbyinteresse, dann heißt es nicht, dass immer das rauskommt, was die auch wollen, aber dass sie natürlich das rausziehen aus einer Studie, was sie wollen und das dann in der Öffentlichkeit pushen, in der Politik pushen und so tun, als wenn andere Probleme dann überhaupt nicht mehr existent sind. Und das ist genau das, was ich kritisiere. Und ich kritisiere Journalismus, der das nicht hinterfragt, der das nicht in Beziehung setzt, genau wie die Politik. Genau das müsste eigentlich getan werden. Ja, das vielleicht zu unserem Thema Überleben. Jetzt nur noch ein ganz kleiner Werbeblock zwischendurch. Dann kommen wir zum Thema Ungleichheit. Ja, ihr wisst, ein Podcast kostet Zeit und Mühe. Wir, das ist ein kleines Team, machen das ganz ohne Verdienst, weil wir aufklären wollen und unfaire Strukturen verändern wollen. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann melde dich doch per Mail marco.bülow@lobbyland.de oder schenk uns ein Like, eine Bewertung. Mach vielleicht ein bisschen Werbung, darüber würden wir uns sehr freuen. Jetzt zum Thema Ungleichheit oder auch zur Mitte, weil was ist das eigentlich für ein Begriff? diesem Maß und Mitte. Das war mal ein Wahlkampfslogan oder überhaupt so ein wichtiger Slogan der Konservativen der Union, also Politik mit Maß und Mitte. Darauf berufen sie sich auch heute immer noch. Ja, mittlerweile berufen sich darauf die meisten Parteien. Die SPD hat diesen Begriff der CDU, also eigentlich der CDU, jetzt auch im Europawahlkampf benutzt. Ich musste ein bisschen lächeln. Aber gut, kommen wir nochmal darauf zu. Dahinter steckt immer sozusagen, wir sind für die Mitte da, Leistung soll sich lohnen, was übrigens ja nicht tut in unserem Land. Und ja, wir aber sind vor allen Dingen die politische Mitte. Wir sind keine Extreme, wir grenzen uns ab gegen die Extremen. Und wenn ihr uns wählt, dann wählt ihr Sicherheit, dann wählt ihr sozusagen eine Ausgewogenheit und so weiter. Das steckt ja dahinter. Viele, die meisten wollen gerne zur Mitte gehören. Es gibt dann immer noch diese Begriffe wie linke Mitte und konservative Mitte und liberale Mitte. Aber letztendlich, gerade was Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik angeht, rücken doch alle in eine, ja, schwammige Mitte, wie ich es nennen würde. Und es hat auch was damit zu tun, dass man irgendwie auch die Menschen sich alle gerne der Mitte zuordnen. Also so hat ja auch Merz sich mal noch der Mitte zugeordnet. Also nicht nur politisch, sondern auch von seinem Vermögen und Einkommen, was natürlich ein großer Witz ist. Aber es stimmt, dass da viele zugehören wollen. Die Reichen machen sich gerne ein bisschen weniger reich und tun so, als wenn sie noch zur Mitte gehören. Und die Ärmeren möchten natürlich eigentlich auch nicht arm sein, sondern dann irgendwie doch wenigstens zur unteren Mitte oder so gehören. Das ist irgendwie ein Drang von allen Seiten. Ich habe da mal ein Zitat von Andreas Reckwitz von einem Interview, der es ja den Freitag gegeben hat. Der Mythos der Mittelklasse ist überraschend ungebrochen. Alle bekennen sich zur Mitte. Gleichzeitig handelt es sich aber um eine kognitive Dissonanz. Das Selbstbild hängt immer noch an den alten Vorstellungen von Mitte, aber diese Mitte gibt es gar nicht mehr. Sie ist auch sozial strukturell gespalten. Soweit Andreas Reckwitz, der dann von einer neuen und einer alten Mitte spricht, aber es wird jetzt vielleicht ein bisschen weit führen und ich will ja vor allen Dingen auf zwei Mitten hinaus, wenn man so möchte. Einmal auf die politische und einmal auf eine andere, wenn wir nämlich über Ungleichheit sprechen. Politisch, wie gesagt, strebt alles zur Mitte. Ich halte es sehr schwammig, was da praktiziert wird. Man kann auch sagen, wenn man sich nicht festlegen will und irgendwie allen es recht machen will, dann geht man irgendwie auf diese Mitte ein. Aber so stimmt es gar nicht. Das ist mal häufig der Eindruck. Dabei wollen gerade die Parteien der Mitte es einer Gruppe besonders recht machen. Und das sind die vermögenden 10%. Ich habe das schon an verschiedensten Stellen bemerkt. Bewiesen hat es eine Studie von Professor Schneider, dass egal wer regiert hat, schon von seit Rot-Grün an, vor allen Dingen immer die Politik der obersten 10% umgesetzt wurden und die unteren 50% sich politisch nur irgendwo durchgesetzt haben, wenn die anderen das auch so gesehen haben. Und wenn es vielleicht noch um irgendwelche gesellschaftlichen Dinge ging, aber auf keinen Fall, wenn es um Geld ging, um Vermögen ging, um soziale Leistungen ging, um wirtschaftliche Sachen ging, dann haben die unteren 50% da nichts verloren, obwohl die ja nun auch irgendwie zur Mitte gehören, zumindest ein Teil. Und deswegen ist diese politische Mitte für mich eigentlich mittlerweile eine extreme Mitte. Und das will ich jetzt nochmal zeigen am Bereich Vermögen und Ungleichheit, da zeigt sich das nämlich besonders stark, weil auch da reden wir von einer Mitte und wir haben zwar schon mal gehört, die Mitte wird kleiner, schwindet, aber man kann da so gar nicht mehr von einer Mitte reden. Aber gucken wir uns das an und zwar genau beim Thema Ungleichheit. Es gibt einen Gini-Koeffizient, ein sogenannter Gini-Koeffizient. Das hat mal der Statistiker Corrado Gini entwickelt und ist international sozusagen das Maß, wo Ungleichheit gemessen wird. Da ist es so, wenn der Wert 1 rauskommen würde, eine völlige Ungleichheit herrscht. Das heißt, einer alles besitzt und alle anderen nichts besitzen würden. Und andersrum, eine völlige Gleichheit, also alle besitzen das Gleiche an Vermögen, dann käme 0 raus. So, jetzt würde man ja denken, und übrigens, ich bin kein Verfechter dafür, dass der Gini-Koeffizient bei 0 liegt, Aber man würde ja vielleicht zumindest irgendwo so einem, wenn wir jetzt vom Maß und Mitte sprechen, auch einen Mittelwert erwarten. Genau den haben wir aber nicht, sondern wir liegen in Deutschland bei über 0,8. Ziemlich stabil bei in der Nähe von 0,8. Das heißt, also es fehlt nicht mehr viel bis zu dem Wert 1. Das heißt, wenige besitzen sehr, sehr viel. Und ja, das kann man jetzt nochmal sich in den Zahlen nochmal genau angucken. Die reichsten 10% in Deutschland besitzen 67% des gesamten Vermögens. Das heißt, es bleibt ein Drittel des Vermögens für 90%. Naja, da frage ich mich, wo es Maß und Mitte ist. Und es wird eigentlich noch schlimmer. 10% besitzen 67%, die folgenden 40% besitzen eigentlich genau dieses eine Drittel. Und 50% in unserer Gesellschaft, das ist die Hälfte, und das reicht ja in die Mitte rein, hat nahezu null. Null. Also da halten sich Verschuldung und kleine Vermögenswerte die Waage. Das heißt, die Hälfte in dieser Gesellschaft, wenn da der Kühlschrank kaputt geht, irgendwas kaputt geht, können sich eigentlich nichts Neues leisten, außer sie verschulden sich. Das ist die Situation in Deutschland, und die ist übrigens schlechter als in fast allen anderen europäischen Ländern. Das ist krass. Und wenn man sozusagen immer noch von Klasse reden sollte oder jetzt von Mitte und so weiter, also dann muss man ja im Prinzip sagen, die 50%, die eigentlich nichts haben, gehören auf keinen Fall zur Mitte. Und die 40% vielleicht dann dazwischen und die 10% gehören ganz sicherlich auch nicht zur Mitte, sondern die gehören zu den Reichen oder auch Superreichen. Interessanterweise gibt es ja immer wieder diese Zahlen, die sind aber jetzt sogar nach oben korrigiert worden. Es wurde ja zwischendurch sogar mal von Entwarnung gesprochen oder zumindest es geht ein bisschen runter. Stimmt aber nicht, sondern es ist sozusagen ja ein höherer Wert sogar, mit dem man ausgehen muss. Das hat die Ursache, dass die reichen Situation, also der wirklich heftig großen Vermögen, wenig erforscht ist. Dadurch, dass wir keine Vermögensteuer haben, wissen wir gar nicht, wie viele Vermögenswerte es so gibt. Schon deswegen lohnt sich eine Vermögensteuer, und selbst wenn man sie ganz klein ansetzt, damit wir überhaupt mal wissen, wie die Vermögenslage ist. Lustigerweise hat das Manager-Magazin, was jetzt nicht bekannt ist für kommunistische Ausflüge, ein bisschen mehr Licht reingebracht durch eine Untersuchung von einigen Vermögenden, und das hat sozusagen diese neuen Zahlen gebracht, die das DIW, also Deutsche Institut für Wirtschaft, dann da berechnet hat. Und ihre eigenen Zahlen dann auch nach oben korrigieren musste. Mir fällt immer dazu ein, zu diesem, ja, 10%, 40%, 50%, da gibt es so ein ganz, ganz altes Bild. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das von Bertolt Brecht war. Auf jeden Fall hatte ich das irgendwann mal in der Schule schon gesehen. Da sitzen, also es war gemünzt auf die Weimarer Republik, da sitzen drei Leute am Tisch. Der feiste, dicke Kapitalist, dann so ein Arbeiter und dann sitzt da noch wahrscheinlich ein etwas ausgemergelter, wahrscheinlich Arbeitsloser. Und dann sagt der Kapitalist, der sich von einer riesigen Torte, die in der Mitte steht, 9/10 so ungefähr, vielleicht sind es auch 11/12, der Torte auf seinen Teller klatscht und nur ein Stück übrig lässt. Der sagt dann zum Arbeiter, hau schnell rein und hol dir das Stück Kuchen, bevor der Arbeitslose dir alles wegfrisst. Und es hat sich, das ist die Weimarer Republik, es hat sich nichts geändert. Genauso läuft es. Von oben aus wird sozusagen immer alles getan, dass sich unten alle ausspielen, nach dem Motto, Bürgergeld ist zu hoch. Und dass wir aber einen Niedriglohnsektor haben, dass wir einen Mindestlohn haben, der immer noch nicht wirklich zum Leben reicht. Und die Menschen, auch die hart arbeiten, den ganzen Tag, jahrelang, sich eben bei Weitem nicht alles leisten können und da eher sogar noch zu den Ärmeren gehören, das wird völlig verschwiegen. Und dass sich die Oberen immer mehr reintun und wir eine unglaubliche Ungleichheit haben. Das verstärkt sich sogar gerade noch leider. Oxfam hat mal untersucht, in den Krisenjahren, wo es ja einigen so richtig wieder an den Kragen ging oder besser gesagt Reserven aufgeschöpft wurden und einige, ja nicht nur einige, sondern relativ viele leiden mussten und auch wahrscheinlich immer noch ein Defizit haben, hat Oxfam ausgerechnet, dass von den Vermögenszuwächsen, die gab es nämlich auch und in gar nicht so kleinem Ausmaße, von 2020 bis 2022 81% an nur 1% der Reichsten ging. Also mittlerweile machen wir nicht nur Politik und Wirtschaft für 10%, sondern nur noch für 1% in dieser Gesellschaft. Und trotzdem, die Empörung hält sich in Grenzen, es gibt keinen Aufstand und das müsste doch das Thema überhaupt sein. Das ist das Thema, was uns jetzt bei der Europawahl hätte interessieren müssen, bei den Landtagswahlen interessieren und natürlich erst recht bei der nächsten Bundestagswahl haben. Und es ist natürlich besonders empörend, dass wir eine SPD und eine grüne Partei an dieser Regierung haben, die daran nichts ändert, sondern im Gegenteil, die diese Konflikte verschärft, die Ungleichheit vergrößert. Also ich meine, was kann denn eigentlich für eine SPD schlimmer sein, wenn wir eine hohe Ungleichheit haben und nach ihrer Regierungszeit ist diese Ungleichheit noch gewachsen? Also, sorry, das ist eigentlich doch kompletter Verrat an der eigenen Klientel, aber gut, die hat sie ja auch nicht mehr, diese Klientel, das sieht man ja eben bei den Wahlen. Und das ist natürlich auch das Ergebnis. Und die Quittung wird es zwar ohne riesige Empörung, aber die Quittung gibt es. Denn was passiert ist, dass wir nicht nur eine Verschärfung der Ungleichheit haben, wir haben sozusagen weniger Wachstum. Auch das ist eine Folge. Zu viel Ungleichheit führt nämlich zu weniger Wachstum, weil wenn weniger Menschen sich was leisten können, dann werden sie das nicht investieren. Und die Superreichen, die investieren ja gar nicht groß. Also die stecken das Geld wieder nur in andere Vermögenswerte und nicht unbedingt in die Wirtschaft. Aber genau, was wir ja mitkriegen, ist, die Unzufriedenheit wächst. Die wächst dann zwar insgesamt, weil Menschen das auch häufig nicht so unbedingt differenzieren, warum sie unzufrieden sind, wo die herkommt, diese Unzufriedenheit. Und sie wächst sich natürlich über ganz verschiedenste Themen aus. Und natürlich funktioniert es dann immer noch gut mit dem Sündenbock und den armen Sündenböcken, die gesucht werden, wo man dann den einen gegen den anderen ausspielt und sich weniger auf die konzentriert, auf die man sich eigentlich konzentrieren müsste. Das wäre nämlich das reichste 1% zumindest. Und naja, ich finde es immer sehr spannend, warum dann sich in der Politik immer viele dagegen wehren, wenn von den da unten, in Anführungsstrichen gesagt, die da oben. Ja, das ist eine Verallgemeinung, die man nicht machen sollte, aber woher kommt denn das wohl? Woher kommt denn das wohl? So, und was machen wir in der Politik? Ja, wir diskutieren über Schuldenbremse. Ja, okay, kein unwichtiges Thema, ein neoliberales Instrument, was es eigentlich so nicht geben sollte, habe ich auch schon ein paar Mal was zugesagt. Aber ehrlich gesagt, selbst darum geht es eigentlich nicht. Vor allen Dingen ist es ein Oberwitz, dass nach diesen Verhandlungen, die es ja jetzt gab, ne, wo Habeck und Scholz und Lindner sich dann eingeschlossen haben und die, also drei Herren in Grau und die Gesichter waren dann auch sehr grau, dann am Ende verkünden, wir haben vor allen Dingen es geschafft, dass die Schuldenbremse bleibt. Wahnsinn. Das ist die Botschaft nach diesen Verhandlungen. Also erstmal davon ab, dass solche Verhandlungen ja immer gleich laufen. Es gibt immer Nachtsitzungen, als wenn man das nicht auch am Tag machen kann und als wenn dieses Thema nicht seit gestern interessant ist. Es geht nämlich um den nächsten Haushalt und wie man mit dem Geld umgeht. Also natürlich hätte man das auch am Tag machen können, aber es ist ja medial immer eine super Show, die man liefert. Und dann auch noch zu behaupten, und wir haben was für die Kinder getan, das ist allerdings echt ein Hohn. 5 Euro mehr Kindergeld. Ist das euer Ernst? Nee, genau das habt ihr nicht getan. Ihr habt eben nichts mehr für Kinder getan, sondern ihr habt nur eure Schuldenbremse gerettet. Und zwar alle drei. Das war nicht Lindner, sondern das müssen sich dann alle drei ans Revers hängen. Und sie haben nichts dafür getan, die Ungleichheit, die steigende Ungleichheit zu bekämpfen oder mal diejenigen zur Kasse zu bitten, die unglaublich viel Reichtum selbst in Krisenzeiten dazu gewirtschaftet haben. Und wenn man sich jetzt noch anguckt, was sie sonst noch machen wollen, dann muss ich ehrlich gesagt nicht nur von einem neoliberalen Haushalt sprechen, sondern auch von einem rechten Haushalt sprechen. Also sorry, was kann uns denn dann noch anderes passieren? Bei Sicherheit soll gekürzt werden, bei Entwicklung soll gekürzt werden und bei Außenpolitik soll gekürzt werden. Nur beim Militär geht es noch mal nach oben und komischerweise sagen dann alle in der Öffentlichkeit, ja, das ist viel zu wenig, weil das, was das Militär kriegt, aber die kriegen zusätzlich bei Außenpolitik, bei Entwicklungspolitik und bei Sicherheitspolitik wird gekürzt und wir haben ja schon beim Katastrophenschutz gekürzt, wir haben schon bei der Entwicklungszusammenarbeit gekürzt, wir haben schon bei der Sicherheit gekürzt, wir haben schon bei der Außenpolitik gekürzt. Das in der Lage in der Welt. Ja, glaubt ihr denn, dass wir die Probleme in dieser Welt nur noch mit Waffen regeln können? Das ist eine rechte Ideologie, die da nachgegangen wird. Und das drei Köpfe der Ampel. Sorry, da muss ich mich echauffieren. Das ist echt ziemlich unglaublich, was da passiert. Und da ist natürlich eine Menge Lobby am Start. Und alle drei sind lobbyiert bis unter die Haarspitzen. Und da wird natürlich genau da gekürzt, wo es keine starke Lobby gibt. Wo wir aber genau so eine Außen- und Sicherheitspolitik bräuchten, wo nämlich auch mal für den Ausgleich gesorgt wird, wo sozusagen dafür gesorgt wird, dass es gar nicht erst zu Konflikten kommt, wo wir gegen den Katastrophenschutz vorgehen und so weiter. Aber da verdient natürlich eine starke Lobby nicht besonders viel Geld mit. Und vor allen Dingen spielt es dann auch, da muss hinter keiner mehr jammern, wenn rechte Parteien viele Prozente kriegen, wenn man so eine Politik betreibt, in so einer Zeit, kein Klimageld, was ausgezahlt wird, die Familien, gerade der 50%, die eh nichts haben, kriegen auch jetzt zusätzlich nichts. Das hat mit Maß und Mitte gar nichts zu tun. Das ist maßlos und die Politik macht absolut das Gegenteil. Ich will mal Maß und Mitte benennen. Das ist gar nicht meine Politik, aber ich will mal Maß und Mitte benennen. Also die Schweiz, die ja immer noch so als, ja, als Paradies für reiche Leute gilt, ne, und auch eigentlich als Steuerparadies, die hat eine Vermögenssteuer. Wenn wir die erheben würden, nur die der Schweiz, die wirklich sehr maßvoll ist, dann würden wir jedes Jahr 57 Milliarden einnehmen. 57 Milliarden, das könnten wir mal für Armut einsetzen, für Kinder einsetzen und auch für die Mitte einsetzen. Wir haben nämlich ein System, was Vermögen sehr wenig besteuert, bis gar nicht, aber eine heftige Steuer auf den Faktor Arbeit. Wir haben ja sonst immer die hart arbeitenden Menschen, in den Reden werden sie immer genannt, aber bei der Steuer werden sie benachteiligt. Oder Rentnerinnen und Rentner, die Steuern zahlen müssen. Ja, dann kriegt es eine Rentenerhöhung, dann kommt man in einen anderen Steuersatz und hat hinterher weniger als vorher. Das ist unser Maß und unsere Mitte. Noch ein Beitrag, mein letzter dann zum Maß und Mitte. Lindner hat das ja neulich mal gebracht, wir müssen wieder Lust auf Überstunden haben. 1,3 Milliarden Überstunden arbeiten wir in Deutschland. Das ist wieder ein Rekordwert. Davon 775 Millionen unbezahlt. Ja, da kriegt man so richtig Lust auf noch weitere Überstunden. Das ist die Politik der Mitte. Unglaublich. Ich will aber auch dazu nochmal erwähnen, diese drei Herren haben keinen Haushalt zu planen, auch wenn sie das jetzt tun. Und auch wenn das natürlich wieder funktionieren wird und sie diese Mehrheit im Bundestag haben. Aber der Bundestag ist die gewählte Mitte und der Haushalt ist genau das Recht des Bundestages, das originäre Recht des Bundestages. Das heißt, macht euren eigenen Haushalt, lasst euch von diesen drei Herren nichts sagen. Macht einen Haushalt, der ein wenig Maß und Mitte bringt. Das heißt, die Ungleichheit wenigstens ein wenig zurückdrängt, anstatt sie noch zu vergrößern. Aber das Maß und Mitte des Bundestages ist wahrscheinlich auch, da alles wieder mitzumachen und sich dann aber gleichzeitig noch 653 Euro Diätenerhöhung einzuverleiben. Darüber habe ich ja auch viel differenzierter als jetzt gesprochen, aber in dem Zusammenhang muss das einfach nochmal erwähnt werden. Ja, also viel zu Maß und Mitte. Und auch ein bisschen zur Ungleichheit gesprochen. Einen Aspekt würde ich noch erwähnen. Eigentlich sollte diese Sendung ja noch ein bisschen mehr zu Chancengleichheit gehen. Weil Chancengleichheit war ja selbst für Liberale immer ein ganz hohes Gut. Und das war damals ja auch ein Grund, warum eine sozialliberale Koalition, also zwischen FDP und SPD, ganz gut funktioniert hat, weil man sich doch sehr einig war, die Chancengleichheit zu erhöhen. Aber auch davon ist nichts mehr übrig geblieben. Also bei der FDP schon gar nicht. Aber auch für Sozialdemokratie, für Grüne scheint das kein wichtiges Thema mehr zu sein, weil die Chancengleichheit wie die gesamte Gleichheit nach unten geht, also immer mehr Ungleichheit da ist. Heute ist es wieder so, dass von 100 Akademikerkindern studieren 78 und von 100 Nicht-Akademikerkindern schaffen es nur 25. Seine Studie zeigt, und das kommt nicht von ungefähr, das hat natürlich viel mit Förderung, viel mit Möglichkeiten zu tun, ne? Möglichkeiten, die Akademikern ihren Kindern geben, und das hat viel mit Geld zu tun, weil dann natürlich viel Geld, und nicht mit Klugheit oder sonst was, sondern da wird natürlich viel Geld reingesteckt, damit die Kinder das irgendwie auch schaffen, und da wird auch das Studium finanziert, und bei den Nicht-Akademiker-Kindern ist das eben nicht so. Und die sind eigentlich auch gezwungen, häufig gezwungen, schneller arbeiten zu gehen. Ich will damit aber überhaupt nicht sagen, dass alle studieren sollten. Nein, im Gegenteil, möchte eher sozusagen auch das Nichtstudium und Ausbildungsberufe aufwerten, die unglaublich wichtig sind. Aber dazu gehört nämlich auch, dass man dann, beim Handwerk tut man das auch wieder, aber generell einfach da auch ordentlich verdient. Und das eben auch eine wichtige Arbeit ist. Aber ja, so weit sind wir natürlich bei uns noch lange nicht. Ein, man müsste fast lächeln, aber bei dem Thema kann man das kaum. Aber ich fände es nochmal interessant, das IFO-Institut, was auch nicht gerade dafür bekannt ist, eine soziale Ausgewogenheit in ihren Studien zu bringen. Aber die haben interessanterweise auch eine Studie gemacht über Chancengleichheit. Und haben auch nochmal festgestellt, dass diese Chancengleichheit auch nach Bundesländern variiert. Sagen auch generell, also da geht es dann zum Beispiel darum, Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium besuchen, also noch vor dem Studium, aber damit das überhaupt möglich ist. Das tun nämlich nur 26,7% der Kinder aus benachteiligten Verhältnissen. Und aus den vermögenden Verhältnissen tun das 60%. Das ist mehr als doppelt so viel. Und jetzt kann man mal raten, es wird ja immer Bayern hochgelobt wegen dem Bildungssystem. Ja, aber in Bayern sind die Chancen, auf ein Gymnasium zu gehen, für Kinder aus prekären Verhältnissen, am schlechtesten von der ganzen Republik. Ja, fragt sich warum, ne? Also kann sich, glaube ich, jeder selbst beantworten. Also wir müssten natürlich bei Ungleichheit und bei Ungleichheitsbekämpfung vor allen Dingen eben zumindest auf eine Chancengleichheit setzen. Und das tun wir nicht. Und auch das ist natürlich letztendlich Ausfluss von Lobbyarbeit. Lobbyarbeit, die ausgeführt wird von sehr mächtigen und vermögenden Gruppen und die es schaffen, dass genau dann auch die Politik gemacht wird, die ihnen zugutekommt. Und deshalb ist es so wichtig, gerade denen eine Lobby zu geben, gerade für die Politik zu machen, die diese Lobby nicht haben. Und das wären zum Beispiel eben vor allen Dingen Kinder aus benachteiligten Verhältnissen. Und wenn wir das nicht mehr schaffen in einem so reichen Land, dann muss man sich nicht wundern, wie die politische Situation aussieht, dass immer mehr Menschen keine Lust haben zu wählen oder vielleicht dann sogar Parteien wählen, die sich nicht der Mitte zugehörig fühlen. Das vielleicht nochmal am Ende dieser Sendung. Ja, lässt sich noch viel, viel mehr zu sagen. Es waren viele Fakten, Zahlen. Wir werden die nochmal ein bisschen aufbereiten. Ich denke, dass ich aber auch dazu nochmal einen Artikel, eine Kolumne schreibe. Wer mir folgt bei X oder Insta, wird das mitbekommen. Aber wir werden auch sozusagen auch über die Social-Media-Kanäle das auch über Lobbyland dann nochmal im Einzelfall spielen. Ja, und wer mehr möchte zur Chancengleichheit, also das Thema nochmal vertiefen, der meldet sich doch auch bitte. Da würden wir uns freuen. Ich denke mal, dass wir da nochmal stärker reingehen. Ansonsten, ja, gehabt euch wohl und ja, schaut euch das Endspiel trotzdem an auf dem richtigen Rasenplatz, der nun auch nicht der Hort von Biodiversität ist, aber dann doch immer noch nachhaltiger als diese Mist-Kunstrasenplätze, die mir übrigens einen Kreuzbandriss besorgt haben. Aber das ist jetzt nicht mein Unwill auf den Plastikmist. Okay, macht's gut, bis dann.